Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über das wohl wichtigste Organ unseres Körpers, das zugleich auch ein Muskel ist. Wir sprechen über unser Herz. Wie funktioniert es, wie schützen wir es und was bedeutet Herzgesundheit eigentlich im Alltag? Als Gesprächspartnerin habe ich mir eine großartige Expertin eingeladen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Oberärztin auf der Kardiologie im Krankenhaus Göttlicher Heiland und hat zusätzlich noch ihre eigene Ordination, in der sie sich ebenfalls ganz der Herzgesundheit widmet. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Elisabeth Rosenbaum.
Hallo liebe Kathi, danke für die Einladung zu deinem wundervollen Podcast.
Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast. Wir sprechen über unser tolles Herz.
Ja,
das ist wirklich
Herzensangelegenheit, Herzgesundheit.
So ist es. Es arbeitet ununterbrochen für uns Tag und Nacht und trotzdem denken wir erstaunlich wenig darüber nach, was es braucht, damit es ihm auch gut geht. Mhm. Habe ich schon recht,
gell? Hast du recht,
ja. Es funktioniert einfach.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass das 100.000 Mal am Tag schlägt, es ist unser Motor, der das ganze Blut und unsere ganzen Sauerstoff und Nährstoffe und alles, was wir brauchen, über die Blutbahnen zu jeder Zelle, zu jedem Organ des Herzens bringt, muss man sich eigentlich schon überlegen, dass man dieses Herz gut pflegt, zumal wir alle möglichst alt werden wollen und das gesund. Und ja, man tatsächlich wahnsinnig viel selbst beeinflussen kann.
Genau. Und ist es, würdest du sagen, obwohl es so robust wirkt, eigentlich im Inneren auch sehr sensibel? Also sensibel auf Belastungen?
Ja, ich meine, es reagiert wahnsinnig sensibel auf Stress, emotionalen Stress, Daueranspannung, psychosoziale Faktoren und auf unseren Lebensstil.
Mhm. Du sprichst das gerade an, Stress, das wäre meine erste Frage gewesen. Beeinflusst Stress tatsächlich die Herzgesundheit langfristig?
Ja, langfristig auf alle Fälle. Prinzipiell ist Stress von der Evolution gedacht was Großartiges oder zumindest diese Reaktion, die wir als Körper darauf bieten. Stressige Situationen haben wir alle und früher aus der Evolution heraus mussten wir uns auch Kräfte mobilisieren, wenn tatsächlich irgendeine Gefahrensituation drohte. Das bedeutet, dass der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz ansteigt, Hormone ausgesendet werden, die Energie bereitstellen. Unser Cortisol, das in der Nebennierenrinde produziert wird, ist zum Beispiel in der Früh viel höher, damit wir in Bewegung kommen und soll im Tagesverlauf niedriger werden, am Abend, damit wir zur Ruhe finden und nicht schlaflos zwischen 1 und 3 wach liegen. Daher Stress an und für sich darf sein, aber nicht in der Dauerbelastung. Auf Stress muss Entspannung folgen, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen und nicht eine Daueranspannung besteht.
Damit das Herz auch wieder Zeit hat, sich ein bisschen zu beruhigen.
Ja.
Können da Yoga oder Meditation, das ist mein neues Hobby, seit einem Jahr meditiere ich. Großartig. Also ich versuche es zumindest. Aber können solche Sachen auch das Herz beruhigen und nachhaltig auch ein bisschen entlasten?
Definitiv. Yoga, ja, Entspannungstechniken, Atemtechniken. Und es ist tatsächlich auch so, dass jeder Mensch Dinge empfinden oder erleben oder entwickeln sollte, die ihn in die komplette Entspannung bringen. Das kann auch was Musisches sein. Klavierspielen, malen, zeichnen, tanzen. Das kann die Natur sein, aber nachweislich natürlich auch Yoga und Atemtechniken, definitiv. In erster Linie Dinge, damit man sie regelmäßig macht, die emotional gut verknüpft sind mit Spaß und Freude. Und im Endeffekt sollte schon ein Tool sein, das man Zeit seines Lebens einsetzen kann, um vom Stress wieder in die Entspannungsphase zu kommen.
Jetzt schauen wir uns die Ernährung auch an, wenn wir schon so bei den epigenetischen Sachen eigentlich sind, Sachen, die wir beeinflussen können. Welche Auswirkungen hat denn eigentlich eine unausgewogene Ernährung auf das Herz? Verzeiht es uns oder merkst du das schon?
Überraschend verzeiht unser Körper immer relativ viel, aber auf die Dauer gesehen kann es irrsinnig gut förderlich sein für unser ganzes Organsystem, für den ganzen Körper. Man muss mal damit beginnen, dass wir möglichst so viel zuführen, wie wir verbrauchen, damit wir eine ausgewogene Bilanz haben und nicht zu Übergewicht neigen. Und dann die einzelnen Mahlzeiten so gestalten, dass wir möglichst bunt essen. Vorzugsweise sehr viel Gemüse, weniger Obst, aber viel Gemüse und da vor allem Grünes und in den buntesten Farben, die es gibt. Mhm. Und Kohlenhydrat reduzieren. Zuckerarm und möglichst viel Hülsenfrüchte und gute Fette verwenden. Einerseits die Energiebilanz ist notwendig, damit wir normalgewichtig sind, der Blutdruck auch möglichst niedrig ist und andererseits die fettreduzierte Kost, damit wir keine hohen Blutfettspiegel haben, die wiederum auch unsere Herzgesundheit beeinflussen. Und als dritter Punkt die kohlenhydratreduzierte Kost oder vielleicht auch Mittelmeerkost, die darauf aufzielt, dass wir eine gute Stoffwechsellage haben und nicht zu Diabetes neigen.
Okay, alles wichtig fürs Herz. Somit hast du mir schon ein bisschen die nächste Frage beantwortet. Was kann ich meinem Herzen im Alltag grundsätzlich Gutes tun? Bewegung, Stressreduktion, gutes Essen.
Ja, möglichst nicht rauchen, wenig Alkohol, viel guten Schlaf. Schlafhygiene ist tatsächlich auch sehr wichtig. Und ja, die Stressreduktion und auch, wie gesagt, die emotionalen Themen, dass die gut eingestellt sind, ja.
Genau. Und Bewegung natürlich. Und
Bewegung, absolut.
Der Muskel möchte auch ein bisschen trainiert werden.
Ja. Ich meine, die Bewegung einerseits wäre schön, wenn wir den Alltag schon sehr aktiv gestalten. Das heißt, jeden Schritt mitnehmen, den wir finden. Keine Rolltreppe, keinen Lift. Früher mal aus der U-Bahn aussteigen und zu Fuß gehen. Wochenende mal einen Spaziergang machen oder nochmal eine Runde um den Häuserblock machen. Oder jeder, wie er das für sich selbst gut gestalten möchte. Und dann, wenn es gut einbaubar ist, möglich ist, ist es wirklich günstig, dreimal die Woche auch Sport zu machen. Da vor allem Grundlagen-Ausdauertraining, das sind so 70% der maximalen Herzfrequenz und günstig sind 150 Minuten. Mein Eindruck ist oft, dass jemand, der vielleicht noch nicht so viel Sport gemacht hat, das vielleicht so ein unüberwindbarer Berg ist und eine Dimension, die schwer erreichbar ist, habe ich nachgelesen, es können auch mal nur 8 Minuten am Tag sein. Das heißt wirklich jeder Schritt und ist mal ein Tag vielleicht nicht so gut, vielleicht einfach wieder weitermachen und
dranbleiben auf jeden Fall.
Dranbleiben, ja.
Das ist wichtig.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Sag, welche Rolle spielen Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Cholesterin wirklich, wenn es um die Herzgesundheit geht?
Es sind zwei wesentliche Risikofaktoren bei der Entstehung von Atherosklerose. Also das ist die Verkalkung unserer Gefäßbahnen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir im besten Fall 90 Jahre alt werden möchten oder noch älter und das gesund, sollen diese Blutbahnen, die all unser Blut mit all dem guten Sauerstoff und wichtigen Stoffen in die Zelle bringen sollen, sollen möglichst glattwandig bleiben. Und der Bluthochdruck bewirkt, dass Verkalkungen entstehen können und Cholesterin bewirkt, dass sich mehr Verkalkungen an den Gefäßwänden bilden. Was macht das? Im Gehirn kann es einen Schlaganfall verursachen, am Herzen einen Herzinfarkt, in den Beingefäßen die Schaufensterkrankheit. Das heißt, das sind tatsächlich zwei wichtige Risikofaktoren, die wir gut optimieren und einstellen sollten und vor allem auch kennen sollten.
Mhm. Apropos kennen sollten, sag mir noch ganz schnell wichtige Blutwerte. Wir haben vorher schon im Vorfeld gesprochen, Lipo-A.
Lipo-A, ja, richtig einmal gut. Im Leben festzustellen, den gesamten Fettstoffwechsel mit Gesamtcholesterin, HDL, LDL, Triglyceride. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung gibt es eigentlich ein sehr breites Band an Blutwerten, die bestimmt werden vom Zucker über Langzeitzucker und auch natürlich die Fettstoffwechselparameter.
Okay. Das ist schon gut, die zu kennen und den Blick zu haben.
Absolut, du kannst sie nicht wissen. Im Vorfeld natürlich, es gibt genetische Dispositionen oder man weiß manchmal, dass Eltern erhöhte Blutfette hatten. Noch ein Grund mehr zur Vorsorgeuntersuchung. Untersuchen zu gehen, aber die wird angeboten und daher wirklich günstig, die einmal im Jahr auch in Anspruch zu nehmen.
Perfekt. Meist werden bei erhöhtem Cholesterin dann gerne Statine verschrieben, die aber auch Nebenwirkungen haben können, Muskelkrämpfe. Würdest du trotzdem sagen, Statine sind in dem Fall trotzdem nach wie vor das Nonplusultra oder gibt es auch Alternativen, die gut sind?
Prinzipiell ja, Statine können Nebenwirkungen haben und gleichzeitig sind Statine gut kontrollierte, gute Medikamente, die auch gut getestet wurden. Der Zielcholesterinwert, das Ziel-LDL-Wert richtet sich nach dem jeweiligen persönlichen kardiovaskulären Risikofaktoren und Risikoprofil. Daher geht man auch zum Arzt, macht eine sogenannte Risikostratifizierung und stellt fest, was ist der genaue Zielwert dieses Patienten, dieses Menschen und wenn jemand einen Herzinfarkt hatte oder schon einen Stent hatte, hat er einen anderen Zielwert, der oft nicht anders als mit Ernährung und Bewegung erreichbar ist. Mhm. Und da ist die erste Wahl mal ein Statin. Aber bei Nebenwirkungen gibt es eine Reihe von anderen Präparaten, die man sich dann auch verschreiben lassen kann. Das weiß der Arzt, das wissen auch Fettstoffwechselambulanzen natürlich. Und in einem Bereich, wo man in der Prävention ist, also in der Primärprophylaxe, kann man auch pflanzliche Substanzen wählen und viel, viel, wahnsinnig viel mit dem Lebensstil tun.
Es ist unglaublich, was man damit bewirken kann.
Tatsächlich, ja.
Sind eigentlich Herzprobleme vererbbar? Ist das so, wenn der Papa schon Probleme hat, kann man davon ausgehen, man sollte auch mal früher sein Herz checken?
Ja, insbesondere die Dinge, die unter 50 passiert sind. Wenn jemand 70, 80 ist, da über diese Jahrzehnte einfach Alter ein Risikofaktor und gleichzeitig auch der Lebensstil, den derjenige für sich gewählt hatte. Aber wenn der Vater unter 50 schon einen Herzinfarkt hatte oder wenn jemand bewusstlos umgefallen ist in der Familie, Eltern, Geschwister sind vor allem gemeint, dann bitte auch erst bald oder auch mal zu einem Internisten gehen und das abklären mit Ultraschall oder Belastungs-EKG oder Langzeit-EKG oder so.
Genau. Viele haben sie und spüren sie auch, andere haben sie, bemerken sie aber gar nicht, die Extrasystolen. Nur lästig oder können sie auch gefährlich sein?
tatsächlich Extrasystolen können sehr, sehr unangenehm sein, vor allem wenn sie in einer hohen Anzahl vorkommen. Und die Anzahl kann sehr stark variieren, wie der Stressfaktor ist, Schlafmangel, Schilddrüsenerkrankungen. Es gibt schon Ursachen dafür, aber auch bei Herzschwäche und Durchblutungsstörungen. Wenn man allgemein spricht, der Großteil der Extrasystolen ist tatsächlich harmlos, aber unangenehm in jedem Fall und gehören definitiv abgeklärt.
Und der Kardiologe, Internist sieht, was los ist.
Ja, ein Langzeit-EKG, wobei das zum Teil auch variieren kann in der Häufigkeit der Extrasystolen. Stressfaktoren, die am Wochenende vielleicht nicht bestehen, hat man ein viel ruhigeres 24-Stunden-EKG als unter der Woche. Und eine Ultraschalluntersuchung bzw. Laboruntersuchung ist definitiv empfehlenswert.
Anders ist es, wenn es ums Vorhofflimmern geht. Da können wir jetzt nicht mehr diskutieren, ist es gefährlich oder nicht gefährlich. Vorhofflimmern, das ist schon eine andere Stufe, oder?
Genau, Vorhofflimmern bedarf einer anderen Therapie. Einerseits auch einer Blutverdünnung und ist tatsächlich mit Herzrasen, Herzstolpern, Leistungsknick, Atemnot, geringerer körperlicher Belastbarkeit verbunden und kann unbehandelt, insbesondere dann, wenn die Herzfrequenz sehr, sehr hoch ist, zu einer Herzschwäche führen, die einer medikamentösen Therapie bedarf. Und Vorhofflimmern ist da schon noch eine andere Dimension, ja, in dem Fall.
Und kommt das so von einem Moment auf den anderen? Ich kann mir Vorhofflimmern, Gott sei Dank, aber gar nicht vorstellen. Wie ist das? Oder bahnt sich sowas an?
Beides. Okay. Es gibt Phasen, da haben Patienten das sicher schon länger und haben die Symptome nicht so in dem Ausmaß gespürt oder diffus wahrgenommen oder nicht auf ihr Herz projiziert. Oder es ist schlagartig plötzlich Herzrasen und dann wird ein EKG gemacht, weil das einfach so eindringlich ist, dass jemand den Arzt aufsucht. Es ist tatsächlich beides möglich.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Der Herzinfarkt, über den wollen wir natürlich auch sprechen, der äußert sich bei Frauen oft ganz anders als bei Männern. Das haben wir ja schon oft gehört. Aber wie erkennt man, sag's uns trotzdem nochmal, wir Frauen, diese Symptome? Die sind ja von bis, gell?
Absolut. Frauen, weiß man aus der Gendermedizin, spüren, empfinden Symptome ganz anders, insbesondere den Herzinfarkt. Es gibt auch diesen dramatischen linksthorakalen Brustschmerz, Beklemmung, ein Elefant sitzt drauf, Todesangst. Ja, das gibt es. Und oft haben aber Frauen diffuse Beschwerden, Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Leistungsknick, Kurzatmigkeit. Also ein viel breiteres Band an Symptomen, die nicht direkt im Herzen per se in dem ersten Moment zuordnenbar sind. Und Frauen tendieren häufiger dazu, zu kalmieren, andere Begründungen zu finden, warum das jetzt eh nicht so schlimm ist und rufen daher viel später erst den Notruf und suchen viel später erst den Arzt auf und erhalten damit erst viel später ärztliche Hilfe.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Oberbauchprobleme hätte oder Übelkeit, rufe ich nicht gleich den Notarzt. Eben, da würde ich auch abwarten. Das würde ja nie in Verbindung bringen.
Ja, die Intensität wird es ausmachen und etwas, das ich gar nicht kenne, werde ich trotzdem wahrscheinlich abklären lassen. Wenn ich aus voller Gesundheit auf einmal Symptome hatte, die ich gar nicht zuordnen kann, ist es günstig, schon den Arzt aufzusuchen.
Und kann man tatsächlich auch einen Herzinfarkt verhindern?
Nachdem wir ja eine Reihe von Risikofaktoren kennen und die maßgeblich das verursachen, dass wir einen Herzinfarkt kriegen können, die koronare Herzkrankheit, die Atherosklerose, kann man ihn sehr wohl verhindern. Wir hatten vor 20 Jahren noch die Meinung, dass so 50% beeinflussbar ist und 50% auch gegeben und genetisch bedingt ist. Es gab dann eine große Studie, Interheart, und da hat uns gezeigt, dass eigentlich 80% beeinflussbar ist von uns Menschen, vom Lebensstil. Und daher kann jeden Tag durch aktives Gestalten seines eigenen Lebensstils ein Herzinfarkt auch vorgebeugt werden, ja.
Muss man sich wirklich immer vor Augen halten. Man das selbst in der Hand hat, auch den großen Teil. Ich habe mal gehört, dass es helfen soll, ein Aspirin zu kauen, wenn man glaubt, man hat einen Herzinfarkt. Ist das ein kompletter Blödsinn oder ist was Wahres dran? Hast du das auch schon mal gehört?
Es ist sogar ein bisschen was Wahres dran, ja. Okay. Kauen, ja, nicht schlucken.
Ja, genau, das habe ich gehört.
Wir in Österreich und in Wien haben wir eine günstige Lage. Wenn wir den Notruf rufen und sagen, wir haben Herzschmerzen, wird in kurzer Zeit, in 10, 15 Minuten eine Rettung da sein, die auch ein EKG schreibt. Und es gibt dann ganz typische EKG-Veränderungen, wo wir innerhalb kürzester Zeit eine Herzkatheteruntersuchung bekommen sollten, um das verstopfte Gefäß wieder zu eröffnen. Wenn ich allerdings vielleicht auf einer Bergspitze bin oder einer Insel oder vielleicht nicht so rasch Hilfe haben kann, könnte das günstig sein, ja, ein Aspirin zu kauen.
Na schau, habe ich doch nicht.
Kleine Studien, ja.
Ja, okay. Lass uns noch eine Sache ganz kurz klären. Wir haben über uns Frauen gesprochen. Und da fällt mir sofort dieses Broken-Heart-Syndrom ein. Mhm. Das haben auch, haben das überhaupt nur eher Frauen? Na gut, wir sind empathischer, wir sind emotionaler, wir sind sensibler. Erklären Sie nochmal ganz kurz, was das ist.
Beim Broken-Heart-Syndrom haben Menschen, Frauen, Männer, aber auch Männer, auf einmal Herzschmerzen und die Symptome eines Herzinfarkts, auch EKG-Veränderungen, auch im Blutwerte, die für einen Herzinfarkt sprechen und ganz typische Veränderungen im Herzultraschall. Und dann macht man standardmäßig einen Herzkatheter und findet dort keine Atherosklerose, sondern offensichtlich eine Verengung von den Gefäßen, die durch Spasmen entstanden sind. Und was man dann gefunden hat, ist, dass dem vorausgeht oft, eigentlich fast immer, ein hoher emotionaler Stress. Todesfall, ein Autounfall, Ehemann ist verstorben, der Hund ist verstorben. Eine wirkliche Grenzerfahrung, die einen so hohen emotionalen Stress verursacht hat, dass tatsächlich auch Symptome und Veränderungen wie bei einem Herzinfarkt aufgetreten sind.
Unglaublich. Aber das Gute ist, das löst sich meist dann wieder auch über die Wochen ein bisschen auf wieder, oder? Sag uns das. Oder ist das dann doch ein bisschen so zu werten wie ein Herz?
Ist ja kein Herzinfarkt. Es hat tatsächlich schon die medikamentöse Therapie.
Okay.
Aber es ist interessant, dass wir dadurch halt schon wirklich verstehen dürfen, dass emotionaler Stress und dieser Stress einen hohen Einflussfaktor auf unser Herz hat. Da sehr wahnsinnig viele Emotionen mit unserem Herz verknüpft sind und Substanzen freigesetzt werden, die dann ähnliche Symptome machen können und das Bild wie bei einem Herzinfarkt.
Mhm, ja. Okay. Kann man eigentlich nach einem Herzinfarkt wieder alle früheren Aktivitäten normal aufnehmen, wenn man ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn man sich wieder gut fühlt?
Ja. Wenn man davon ausgeht, dass die früheren Aktivitäten den Herzinfarkt verursacht haben, wenn ein Teil davon mit Lebensstil zu tun hat, dann darf man das erlernen in der Rehab oder auch durch ärztliche Betreuung und Erklärung, dass verschiedene Dinge auch sich positiv verändern dürfen in der nächsten Zeit und die dann im Alltag umgesetzt werden. Das ist ein Prozess. Es ist oft so ein unüberwältigbarer Berg, wenn nach einem Herzinfarkt alles auf einmal verändert werden soll, sondern schrittweise Raucherentwöhnung, Raucherentwöhnungsprogramme in Anspruch genommen werden dürfen oder Bewegungsprogramme, dass Sport erlernt wird, auch Sicherheit gegeben wird und auch die psychologische Komponente da auch beachtet wird. Insbesondere nach Herzinfarkten ist oft eine große Angstkomponente dabei und das bedarf schon einiger Nachbetreuung, dass jeder Einzelne dann wieder so viel Sicherheit hat, den Lebensstil so zu verändern, dass es eine gute Sekundärprophylaxe hat. Mhm. Ja.
Sag, wie häufig tritt denn eigentlich Herzschwäche im Schnitt auf und in welchem Alter? Wann geht so etwas los?
Im höheren Alter tatsächlich. Mhm. 70 Jahre, 10%, unter 50 weniger als 1%. Es gibt unterschiedliche Ursachen für Herzschwäche. Es kann ein übergangener Herzinfarkt sein, eine Durchblutungsstörung, die nicht behandelt wurde. Es kann eine nicht behandelte Hypertonie sein, ein nicht behandeltes Vorhofflimmern, aber auch Medikamente. Chemotherapien können eine Herzschwäche machen. Und es gibt auch genetische Erkrankungen, wo man zu einer Herzschwäche neigen kann. Ja.
Okay, lass uns nochmal den Sport genauer anschauen. Sport tut dem Herz gut. Herz ist ein Muskel, muss trainiert werden. Aber es gibt so viele verschiedene Sportarten. Welche Sportart tut dem Herz denn besonders gut?
Prinzipiell tut dem Herz im Grundlagen Ausdauertraining gut. Das sind Sportarten, Laufen, Walken, Wandern, Radfahren. Prinzipiell denke ich, dass jeder seine Sportart finden soll, die ihm wirklich Spaß macht. Alles, was Spaß macht, wird man häufiger machen, wird man gerne machen und die Grundlagenausdauer bewirkt halt auch, dass wir den Stress reduzieren, entspannter werden und haben natürlich eine Reihe von anderen positiven Faktoren. Und die zweite Komponente ist doch auch Kraftsport, nachdem wir immer älter werden und die Muskelmasse aber zunehmend verlieren, die Beweglichkeit verlieren, ist das sicher auch eine Säule, wo man aktiv Muskelmasse auch aufbauen sollte.
Einfach beweglich bleiben in jeder Form.
Absolut,
ja. Du motivierst deine Patientinnen in deiner Praxis im 9. Bezirk in Wien bestimmt auch Sport zu machen. Bist selber total sportlich, ja? Wenn man dich sieht, sagt man, okay, so möchte ich auch sein. Und zwar in deiner Praxis machst du sehr viel von Vorsorgeuntersuchungen, Herzchecks bis hin zur richtigen Blutdruckeinstellung, all das und noch vieles mehr bietest du an, wo man dich ganz genau findet, das habe ich in den Shownotes verlinkt. Was empfiehlst du? Ab wann sollte man, auch wenn man jetzt keine Probleme hat, einmal einen Herzschall machen lassen? Muss es immer einen Auslöser oder einen Grund geben oder sagst du ab einem gewissen Alter schon?
Ja, also Basis kann die Vorsorgeuntersuchung sein, wo ein Arzt gezielt Anamnese erhebt und schaut, gibt es da Risikofaktoren, gab es da was in der Familie, hat jemand Beschwerden wie Kurzatmigkeit, Druck auf der Brust bei Belastung, einen Leistungsknick, Herzrasen und dann definitiv einen Herzschall machen.
Schon, ja, absolut. Dann schon. Liebe Elisabeth, ich sage vielen Dank. Das waren ganz viele Fragen und viele Antworten. Jetzt möchte ich von dir noch eines wissen. Mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Was gibt's denn da bei dir in deinem Leben? Gibt's da eine Sache, die du täglich machst, um gesund und glücklich zu bleiben?
Ja, ich versuche tatsächlich im Täglichen glückliche Momente zu haben, damit ich gesund bleibe. Und tatsächlich ist das Sport, ist das Bewegung, das ist Schwimmen und eine Bergtour und Laufen im Wald und viel Zeit mit meinen Kindern. Auch die Arbeit, die beseelt ist und die letztendlich meiner Herzgesundheit dann auch gut tut. Und ich hoffe, den meiner Patienten auch. Und das versuche ich tatsächlich im Täglichen umzusetzen. Ja.
Genau, das macht dich so strahlend. Unser Herz, ja, es arbeitet vom ersten bis zum letzten Tag für uns ganz ohne Pause, ohne Aufforderung. Es begleitet jeden Moment unseres Lebens, jede Freude, jeden Stress, jede Entscheidung, jede Nacht, jeden Morgen. Es sagt uns, wenn ihm etwas zu viel wird, manchmal ganz leise, manchmal leider auch erst sehr spät. Daher sollten wir unser ganzes Leben lang auf unser Herz achten, damit es ihm gut geht und wir auch in Zukunft alle so lang wie möglich gesund und glücklich bleiben. Liebe Dr. Rosenbaum, liebe Elisabeth, vielen Dank für das super interessante Gespräch.
Danke dir für die Einladung.
Ja, ich achte jetzt noch mehr auf mein Herz.
Ja, schön.
Ja, ein paar Atemübungen zur Ruhe kommen.
Absolut.
Das tut auf jeden Fall gut. Mhm. Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es um ein neues spannendes Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.